Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Die Sansibar-Tasche soll uns nun beschäftigen. Es gibt sie in zwei Varianten, beide auf Inseln, eine auf Sansibar, klar, und eine auf Sylt. Welche Verbindungen da bestehen, wird uns die Linguistin und Ethnologin Anne Storch erklären. Guten Morgen, Frau Storch.
Guten Morgen, Herr Wey.
Zusammen mit Ihrem Kollegen Ingo H. Warnke, auch er ein Linguist, haben Sie das Buch Sansibar-Zone geschrieben, das einen Moderator vor einige Herausforderungen stellt. Zum Beispiel bei der Ankündigung, um was für eine Gattung es sich da eigentlich handelt. Ich gebe jetzt die Herausforderung einfach an Sie, die Autorin, weiter. Welche Genres verbinden sich in der Sansibar-Zone? Reiseliteratur habe ich gefunden, ethnografischer Bericht, Fotoessay oder noch mehr?
Ach, alles Mögliche. Das ist ein völlig hybrider Text geworden. Wir hatten eigentlich nie vor, so ein ganz normales Fachbuch zu schreiben. Und deswegen gibt es autoethnografische Momente darin, Klatsch und Tratsch. Nicht nur ein Reisebericht, sondern auch das Feldtagebuch tauchen irgendwo auf und vieles mehr. Es ist ein völlig durcheinander geratener Text.
Wir haben geschrieben, wie wir wollten.
Ja, genau.
Und dann taucht ein Fachwort auf, es sei eine performative Feldstudie. Bitte, was ist das für den Laien?
Naja, die Sansibar-Zone beschäftigt sich vor allem mit touristischem und neokolonialem Terrain. Und wir haben ziemlich schnell bemerkt, dass man da vielleicht mit Feldforschungsintentionen hinfahren kann. Aber dann eigentlich auch sehr schnell schon geskriptet ist als Touristin.
Man kann sich nicht rausnehmen, als Beobachter an die Seite treten.
Und nicht rausreden. Das heißt also, man muss das irgendwie mitmachen. Man ist Teil dieser merkwürdigen Ökonomie, die man ja eigentlich ganz kritisch beäugen will. Aber gleichzeitig sitzt man dann da und bestellt sich irgendwas. Und deswegen ist das ein ziemlich performativer Text geworden und eine merkwürdige Erfahrung des ständigen sich Beäugens beim Darstellen von irgendwas, was man gar nicht sein wollte.
Sie sind gefahren nach Sylt, nach Kairo, auf die Insel Sansibar. Und jetzt bitte die Sansibar-Tasche. Was ist die Sansibar-Tasche auf Sylt? Das Buch beginnt damit auch in Abbildung.
Genau, da sieht man so eine sandige Gegend, die auf Sylt-Karten als Kleinafrika verzeichnet ist, weil es dort ein bisschen wärmer und ein bisschen sandiger ist als drumrum. Und auf diesem Sand steht nun so eine schwarze Papiertasche mit einem Aufdruck, der längst schon wieder obsolet ist, denn darauf befindet sich unten in der rechten Ecke Werbung für eine längst nicht mehr existierende Fluggesellschaft. Und auf dieser Tasche ist ansonsten das Label einer Strandbar und einer Feinkostmarke.
Die heißt Sansibar. Diese Marke ist eine Institution der deutschen Partygesellschaft. So, es gibt aber ja noch die zweite Sansibar-Tasche, mit der hört das Buch auf und die kommt von Sansibar. Was ist das für eine Tasche?
Genau, das ist die Sansibar-Tasche mit Z. Und die besteht eigentlich aus nichts weiter als den Fasern von Palmblättern. Sie ist nicht gelabelt, es gibt kein Logo darauf, keine Verzierung. Es gibt lediglich dieses regelmäßige Muster, das entsteht, wenn man eben irgendwas flechtet und wirkt.
Worum geht es Ihnen? Ich glaube, es geht Ihnen um die neokolonialen Formen des Tourismus oder wie Sie mal schreiben, was wir hier eigentlich analysieren wollen, die koloniale Dauer. Dazu gehört dann auch so eine Tasche.
Ja, die ganz häufig eben auch genau das ist, was man dann im Flieger oder womit die Leute sonst so ankommen und wieder abfahren, dann noch sieht. Also dieses Ding hat eine unglaublich komplizierte Indexikalität. Das ist so ein linguistischer Fachbegriff, der eigentlich meint, dass es mit sehr viel Inhalten, mit sehr viel Bedeutungen gefüllt werden kann. Und indem es zum Beispiel gelabelt mit Werbung bedruckt ist und so weiter, erzählt es natürlich auch etwas vom Privileg derer, die sich das, was da drauf steht, geleistet haben. Aber indem sie leer ist, erzählt sie eben auch etwas von dem, was man mitnimmt, von dem, was man von diesem Aufenthalt im Anderswo mit nach Hause trägt.
Wir machen jetzt mal einen großen Bogen, einen luftigen Bogen mit dem Flieger und fliegen zur Insel Sansibar, wo Sie auch gewesen sind. Und Sie sind sehr sprachkreativ beide. Sie haben so Wortpaare, die Sie dann erfinden, um irgendwie zu beschreiben, was Sie glauben, wie sozusagen die Vergangenheit und die Wirklichkeit des Tourismus in diesen touristischen Heilstätten sich miteinander verknüpft. Und ein Wortpaar fand ich hier wirklich sehr faszinierend. Das ist das Lüften und das Luften. Was beschreiben Sie damit?
Das sind zwei von, ich glaube, insgesamt 6 Begriffen, alles Verben, die beschreiben, welche sprachlichen Praktiken daran beteiligt sind, touristische neokoloniale Räume zu kreieren. Und Lüften ist, glaube ich, ziemlich klar. Das ist der Luftwechsel, das Heilsame am Urlaub. Man lüftet und genießt so eine Erfrischung und kommt zurück nach Hause als ein gelüftetes, optimiertes Selbst. Man verändert sich nicht wirklich, aber man verbessert sich. Also das Lüften hat eine ganz stark autobenefaktive Funktion. Das mache ich für mich selbst.
Autobenefaktiv.
Ja, das ist ein gutes Wort. Linguisten sind immer kreativ mit solchen Sachen. Autobenefaktiv bedeutet im Grunde, ich mache das für mich selbst. Ich tue etwas irgendwo. Das Resultat dieser Aktion ist gut für mich. Und dieses Lüften richtet sich sehr stark auf den anderen, der mir begegnet und den ich aber nach Möglichkeit irgendwie in die Marginalität des Geschehens verschieben muss, damit ich das tun kann, was ich tun will, nämlich konsumieren, mich erholen und so weiter.
Also Lüften heißt quasi, ich versuche ihn nicht zu vernichten, aber in die Nichtwahrnehmung zu drängen.
Wie Luft behandeln.
Sie haben da ein schönes Beispiel, nämlich, dass Sie sagen, man könnte ja dem Zöllner da bei der Einreise auf Sansibar einen Geldschein in den Pass legen, dann wird man schneller durchgewinkt, aber damit luftet man ihn, weil man seine Funktion nicht mehr respektiert.
Genau. Wird, glaube ich, ziemlich viel gemacht. Natürlich ist es eine Straftat und auch überhaupt nicht notwendig, weil tatsächlich Passbeamte in Tansania sehr wohl wissen, wie sie ihre Arbeit zu verrichten haben. Aber diese merkwürdige neokoloniale Attitüde hat so was Paternalistisches. Im Anderswo versteht man nicht, wie dieser Beruf funktioniert und deswegen unterläuft man die Regeln. Das ist so eine Form des Luftens.
Das Unterlaufen der Regeln ist ein schönes Stichwort zum Schluss. Sie haben ein Buch geschrieben, Sie haben es am Anfang gesagt, dass ein Patchwork sozusagen auch aus vielen Stilen ist und Herangehensweisen und Sprachen. Und das scheinen immer wieder richtige Selbstzweifel durch. Also Sie sprechen dann mal von der immer gleichen Klugsprechsoße des international zertifizierten Akademiker Ikebanas. Ich erspare unseren Hörern jetzt einen so komplizierten Satz zu zitieren, aber wen stellen Sie sich denn als Leserin, als Leser vor dieses sehr, sehr anspruchsvollen Buches?
Och, wir fanden, dass uns nichts Menschliches fremd ist und wir alle Leserinnen und Leser herzlich willkommen heißen wollen, eben nicht nur Fachkolleginnen und Fachkollegen, die das Buch zum Teil rätselhaft finden, weil es ihre Erwartungen an ein akademisches Fachbuch eben nicht erfüllt, weil es ständig irgendwo abbricht. Und dann statt eines Fazits lieber ein Tafelteil oder sowas anbietet. Aber das können sich genauso gut Leute durchlesen, die vielleicht einfach nur interessiert sind am Tourismus, weil sie vielleicht an diesen Orten schon gewesen sind. Oder die sich für Sprache interessieren, weil sie einfach gerne lesen. Oder gerne Radio hören oder so etwas.
Vielen Dank, Anne Storch. Wir sprachen über ihr gemeinsam mit Ingo H. Warnke verfasstes Buch Sansibar-Zone. Eine Austreibung aus der neokolonialen Sprachlosigkeit. Transkript Verlag, 272 Seiten, 39 €.